12. Und ich lade euch herzlich ein, auch wenn ihr euch gerade gesetzt habt, mit mir zu stehen, aus Respekt vor Gottes Wort, hören wir auf den Predigttext. 1. Korinther 12, ab Vers 12, und ich lese nach Luther 84. Paulus schreibt: Denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, sind doch alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn aber der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte er deshalb nicht Glied des Leibes sein? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte es deshalb nicht Glied des Leibes sein? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt an jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Wenn aber alle Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib? Nun aber sind viele Glieder, aber der Leib ist einer. Das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht. Oder auch das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns die Schwächsten zu sein scheinen, die Nötigsten. Und die uns am wenigsten ehrbar zu sein scheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre. Bei den Unanständigen achten wir besonders auf Anstand. Denn die Anständigen brauchen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben. Damit im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder in gleicher Weise füreinander sorgen. Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder von euch ein Glied. Amen. Soweit mal bis hierher. Wer seine Bibel im Blick hat, weiß, das Kapitel ist nicht ganz zu Ende und es fehlt auch am Anfang ein bisschen was. Aber es ist so schon ein langer Text. Und ich werde hier und da auch auf den Kontext ein bisschen eingehen. Ich war mit meiner Frau letzte Woche noch in Norwegen. Wir waren auf einer, was war das, eine Tagung, eine christliche Freizeit. Eine ganze Reihe junge Leute auch dabei. Und wir haben einen jungen Mann kennengelernt dort. Seine Mutter, Deutsche, hier aus Hamburg, der Vater Marokkaner, er ist in Marokko aufgewachsen. Sie, Christ, auf dem Papier, einmal im Jahr, hat er erzählt, so geht sie in die Kirche, wo ging sie in die Kirche, christlich getauft als Baby. Der Vater Muslim, aber auch nicht wirklich praktizierend. Einzelkind, Eltern haben ihm sehr viel Freiheit gegeben, er konnte machen, was er wollte. Und irgendwann als Teenager merkt er, ach, das reicht irgendwie nicht. Gibt es nicht irgendwo Regeln? Und so ist er praktizierender Muslim geworden. Und das wurde immer strenger. Und dann erzählt er so, er merkte, ich werde so intolerant. Das hat ihm gar nicht gefallen. Ja, dachte ich, auch ein interessantes Argument, ja. Und dann nennt er ein Thema, was mich nicht ganz überrascht hat, weil es für Muslime ein zentrales Thema ist, Thema Dreieinigkeit. Ja, sagt er, es schien ihm alles so logisch im Islam. Da ist ein Gott und genau einer und sonst nichts. Aber er wollte ja nicht so intolerant werden. Und seine Mutter hat, warum auch immer, ihn, sie lebten als Familie in Marokko, aber die hat ihn jedes Jahr im Sommer immer so für 2 Wochen auf eine christliche Kinderfreizeit geschickt. Irgendwas ist da doch hängen geblieben. Und dann hat er sich als etwas älterer Teenie, also wie soll man sagen, den Islam wieder auf die Seite gepackt und sagt, jetzt muss ich doch mal gucken, was ist denn auf der anderen Seite? Was ist mit diesem christlichen Glauben? Er ist jetzt 22, bei der Bundeswehr, hochintelligentes Kerlchen, cooler Typ, so. Aber er sagt, ich weiß noch nicht so richtig, ich bin noch so halb Agnostiker, halb Christ. Aber irgendwie hatte er eine Idee, dass das mit der Dreieinigkeit doch ein bisschen anders ist. Also es war sein Thema, ich habe das nicht aufgebracht und fand das sehr spannend. Warum erzähle ich das? Unser Text hier heute Morgen hat eigentlich auch was mit Dreieinigkeit zu tun. Wenn wir über Gaben reden, über Talente, wir haben vorhin Matthäus 25 gehört, würde uns für gewöhnlich eigentlich nicht die Frage in den Sinn kommen, was hat das mit dem dreieinigen Gott zu tun? Wenn wir das in den Anfang des Kapitels 12 hier bei Paulus im 1. Korintherbrief reinschauen, sieht es etwas anders aus. Und deswegen lasst uns einen kleinen Blick da vorne drauf haben. Ich habe nicht den Ehrgeiz, das ganze Kapitel auszulegen, das sprengt gewiss den Rahmen einer Predigt. Aber es ist spannend, dass Paulus hier bei diesem Thema, wo es am Ende eigentlich sehr stark um den Kern geht, wie wir als Gemeinde zusammen unterwegs sind, dass er da das, was wir theologisch als Trinität, als Dreieinigkeit bezeichnen, diese Lehre von Gott, dass er eben ein Gott ist und wir glauben wirklich nur an einen Gott, nicht an drei Götter. Dass trotzdem dieser eine allmächtige Gott sich in Vater, Sohn und Geist offenbart, dass das irgendwie auch was mit diesem Thema zu tun hat. Paulus schreibt Vers 4, es sind verschiedene Gaben, die er dann im Nachgang auch aufzählt. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist, soweit so gut. Aber denn es sind verschiedene Ämter, verschiedene Dienste, aber ein Herr. Es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allem. Jetzt mal ganz kurz, und das ist der Kontext hier zu unserem Text. Paulus sagt, ja, Gott, der Heilige Geist, verteilt Gaben, so wie er will. Haben wir dann auch in unserem Text gelesen, kommt hier am Ende auch Vers 11 nochmal und dann in unserem Predigttext. Der Heilige Geist gibt verschiedene Gaben. Aber selbst wenn zwei Leute die gleiche Gaben haben, heißt das nicht, dass sie den gleichen Auftrag haben, das gleiche Amt, den gleichen Dienst. Das ist durchaus unterschiedlich. Und Paulus sagt im Grunde, naja, und selbst wenn doch, wenn welche die gleiche Gabe haben und noch den gleichen Dienst, heißt das nicht, dass die Auswirkungen gleich sind. Das heißt, eine dreifache Vielfalt steht hier am Anfang und Paulus begründet die im Geist, in Jesus, in Gott, Gott dem Vater. Die drei Personen des einen dreieinigen Gottes. Warum sage ich das? Ja, so in unserem Glaubensbekenntnis, sofern wir eins haben, aber so klassisch christlich glauben wir an den Vater, den Sohn, den Geist, an den dreieinigen Gott. Und dann stehen die Zeugen Jehovas vor der Tür und wir merken, dass wir eigentlich vom Thema keine Ahnung haben. Dann denkt man so, naja, würde es denn einen Unterschied machen für mich als Christ, wenn es anders wäre, wenn die Zeugen recht hätten? Wenn die Juden recht hätten, wenn die Muslime recht hätten? Und die meisten würden vermutlich doch einen Moment nachdenken müssen und sagen, weiß nicht so genau. Mach jetzt keine Umfrage, keine Sorge. Aber stellt euch die Frage mal. Wenn es wirklich stimmt, dass der Glaube an den dreieinigen Gott so zentral ist, wie die Kirche aller Zeiten immer gesagt hat, und ich glaube zu Recht, dann muss das irgendwo eine Auswirkung haben. Und nicht nur irgendwo in der Theologie, in den Grundlagen. Dann muss das doch auch im Alltag, in der Gemeinde, in meinem persönlichen Leben, muss das doch irgendwo sichtbar werden. Ich glaube, das tut es im Grunde auch, aber meist, so ist meine Erfahrung, meist reflektieren wir da wenig drüber, meist ist uns das nicht im Blick. Wir leben das alle irgendwie, war schon immer so. Aber ich finde es so schade, dass wir das so wenig realisieren, so wenig wahrnehmen und dann am Ende auch wenig kommunizieren können. Hier haben wir einen Text, wo das ganz deutlich zur Sprache kommt. Ein sehr praktischer Text am Ende des Tages. Und die Vielfalt, die Paulus hier begründet, dann mit diesem Bild des Leibes, und das wollen wir uns ein bisschen näher anschauen, diese Vielfalt, die ist in Gott selbst begründet, weil Gott in sich schon Vielfalt ist und deshalb Vielfalt liebt. Er will nicht nur einen Einheitsbrei, wo alle genau gleich ticken. Und im Übrigen will er auch nicht das völlige Gegenteil, wo alles extrem unterschiedlich ist und nichts mehr gemeinsam ist. Wo jeder nur noch selber für sich alleine zuständig ist und als, jetzt mal im christlichen Bereich gesprochen, als Einzelchrist in der Welt unterwegs ist. Es wäre tragisch. Gott hat Gemeinde gestiftet. Paulus spricht hier von dem Leib der Gemeinde. Das heißt, da kommt auch etwas zusammen. Einheit und Vielfalt, Vielfalt und Einheit ist in Gott selbst, in dem dreieinigen Gott begründet. Und deshalb ist das so zentral wichtig und hat entsprechend auch Auswirkungen. Lasst uns ein bisschen reinschauen in den Text ab Vers 12. Wir haben es gelesen. Zunächst mal spricht Paulus ein paar Verse über die Einheit. Er sagt, ja, der Leib ist einer und doch sind es viele Glieder. Aber es ist eben doch ein Leib, nämlich so wie Christus einer ist. So ist auch der Leib einer. Und der Leib Christi, wir sagen ja so, der Leib Christi, der Leib des Christus, ist, die Gemeinde symbolisiert ein Stück weit Jesus. Wir sind Glieder an seinem Leib, so formuliert es Paulus. Das heißt, dieser eine Leib, auch wenn wir irdisch institutionell den Eindruck manchmal haben, naja, ganz so eins ist das nicht, weil es gibt hier die Kirchen und dann da jede freie Kirchen und dann noch ganz andere Kirchen. Und wenn man dann global guckt, splittet sich das noch weiter auf. Aber geistlich gesprochen gibt es am Ende genau eine Gemeinde, weil es einen Leib Christi gibt. Es kann gar nicht anders sein, weil es gibt nur einen Jesus. Und es gibt nur einen Heiligen Geist, der einen Menschen hinzufügt zu diesem einen Leib. Durch einen Geist sind wir hineingetauft, sind wir getränkt und hinzugefügt. Paulus macht das in diesen ersten Versen deutlich. Da ist eine grundsätzliche Einheit. Diese Einheit ist grundsätzlich vorhanden. Die können wir nicht machen. Das heißt nicht, dass wir nicht auf lokaler Ebene schauen können, wo können wir vernünftig Kontakte haben. Hier in Hamburg, gemeinsam für Hamburg, Evangelische Allianz zum Beispiel, vernünftigen Kontakt zu den anderen Christen haben in dieser Stadt. Wenn eine Gemeinde glaubt, sie allein und nur sie allein ist die allein selig machende Institution, das wird schwierig. So, Gott sei Dank sind die allermeisten Gemeinden weit davon entfernt. Aber natürlich hat es das in der Geschichte gegeben und auch heute die eine oder andere Gruppe ist doch mit, wie soll ich sagen, mit erstaunlich starkem Selbstbewusstsein gesegnet, freundlich formuliert. Ja, auch da denke ich manchmal, wenn wir dieses Bild eine Ebene höher nehmen und nicht nur auf unsere eigene Lokalgemeinde schauen, ja, vielleicht sind auch die verschiedenen Gemeinden sozusagen Glieder an dem großen ganzen Leib Christi und haben verschiedene Berufungen. Also, grundsätzlich ist eine Einheit vorhanden, sie ist in Christus garantiert durch den Geist hergestellt, aber das heißt eben nicht, Einheit ist nicht Gleichmacherei, nicht Uniformität, sondern innerhalb dieser Einheit gibt es eine große Vielfalt. Und das ist der Kern des Textes und das wollen wir uns ein bisschen anschauen. Zunächst redet Paulus von drei Missverständnissen, die er an dem Bild des Leibes deutlich macht. Das erste Missverständnis, Vers 15 und 16. Wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, warum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte er deshalb nicht Glied des Leibes sein? Und das gleiche nochmal mit einem anderen Beispiel. Wenn das Ohr spräche, ich bin nicht Auge, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte es deshalb nicht Glied des Leibes sein? Der Fuß sagt, oh, ich bin leider keine Hand. Das Ohr sagt, ich bin leider kein Auge. Schade, gehöre nicht dazu. Welches Missverständnis spricht Paulus hier an? Schlichtweg bin ich zufrieden mit dem, was ich habe, mit dem, was ich bin, der Natur nach, jetzt hier im Bild gesprochen. Nicht das Nicht-Akzeptieren der eigenen Gaben. Vielleicht könnten wir auch sagen, dass man neidisch ist auf das, was der andere hat, was der andere ist. Minderwertigkeitsgefühl, Gefühl von Nutzlosigkeit macht sich breit. Naja, der Fuß, der sieht, was die Hand macht, die kann so schön greifen, die kann in die Tasten greifen, beim Klavier oder die Saiten auf der Gitarre. Das schaffe ich als Fuß nicht. Naja, wer wollte widersprechen? Also abgesehen davon, ich habe mal irgendwo, weiß gar nicht mehr, irgendwo Personen gesehen, die hatte keine Arme. Hat mit den Füßen Geige gespielt. Also und zwar mit dem einen Fuß dann so von oben rauf, die Saiten gegriffen sozusagen. Unglaublich. Man kann manches trainieren, was wir uns nicht vorstellen können. Ich könnte meine Zehen nicht so einzeln sortieren und bewegen. Also scheint es mir wenigstens. Ja, aber es ist uns ja klar, was Paulus sagen will hier. Ja? Und das zweite Beispiel, nur ganz offensichtlich, wenn das Ohr spreche, ich bin nicht Auge. Naja, das Ohr kann nun mal nicht sehen. Es kann hören, was das Auge nicht kann. So, da ist offensichtlich bei einem gewissen Teil der Leute in der Gemeinde, damals in Korinth, dieses Problem da. Ich bin nicht zufrieden. Ach Mensch Gott, wenn ich das sehe, wie toll der als Auge funktioniert, wie toll die Hand funktioniert. Das hätte ich auch gern. Ich fühle mich nutzlos, ich gehöre nicht dazu. Paulus sagt, nee, stopp, stimmt nicht. Das ist eine falsche Demut, wenn es denn als Demut rüberkam. Nein, das stimmt nicht. Wenn wir hinten den Text weiterlesen, da kommt ja dann dieser Abschnitt mit diesen vielen rhetorischen Fragen, wo Paulus sagt, sind denn alle Apostel, sind alle Lehrer, sind alle Wundertäter, sind alle dies und das und jenes? Nein, das sind rhetorische Fragen. Nein, es ist nicht jeder das. Gott hat Gaben verschieden verteilt. Im Grunde ist diese Haltung hier eine Anklage gegen Gott. Du hast mich nicht richtig gemacht. Hättest mal die richtige Gabe ausgewählt, das richtige Talent verteilt. Aber Gott hat es so gesetzt, sagt Paulus. Er hat es so gewollt. Vers 18. Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, an jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Es ist Gottes souveräne Entscheidung, wie er mich macht. Das schließt nicht aus, dass man auch mal für Gaben beten kann. Mal noch was zusätzlich on top oder so. Aber das ist jetzt nicht Thema hier. Das würde auch das Bild des Leibes sprengen. Das wäre dann eher Thema in Kapitel 14. Hier im Moment, Kapitel 12, sagt Paulus, sei doch erstmal dankbar für das, was du hast. Wir brauchen alle Glieder am Leib. Und Gott hat dich da hingesetzt, da wo du bist. Das ist doch super. Schau dir das an. Studiere das, lerne das, trainiere das. Aber sei doch nicht neidisch auf die anderen. Tut doch gar nicht Not. Wir brauchen jedes Glied am Leib. Zweites Missverständnis in Vers 17. Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Was ist das für ein Missverständnis? Man könnte vielleicht sagen, meine Gabe über alles. Ich bin mit meinem Gabenprofil als einziges wichtig. Wenn nur alle so wären, das wäre super. Dann würde die Gemeinde blühen, dann hätten wir Erweckung und also überhaupt und außerdem. Man nennt das auch jeweils Gabenprojektion. Bin so überzeugt von dem, was ich habe. Also ich sage mal, ich gehöre nicht zu den klassischen Evangelisten. Wenn ich Bahn fahre, mache ich meinen Laptop auf und arbeite. Ich bin nicht der, der meint, er muss also in 5 Minuten mit dem Sitznachbarn über das Evangelium sprechen. Bin ich jetzt schlechter Christ? So, ich habe große Hochachtung vor denen, die das tun. Und ehrlich gesagt, habe ich manchmal auch den Verdacht, die haben da schon auch eine besondere Gabe. Denen fällt das leicht, die müssen sich gar nicht dazu zwingen. Das ist das Natürlichste der Welt. Und deswegen gibt es manchmal so Leute, die sagen, ja, wieso, das passiert einfach, wieso passiert das nicht bei allen? Du musst nur mehr beten, mehr geistlich sein, dies und das und jenes. Nee, so einfach ist die Welt nicht. Hat was damit zu tun, dass Gott Gaben verschieden verteilt hat. Es gab mal so einen Spruch vor vielen Jahren, jeder Christ ein Evangelist. Naja, ist schon ein paar Tage her, der Spruch. Den hatte jemand, glaube ich, gesagt, also der erstens selber so eine evangelistische Gabe hatte, der wirklich Evangelist war, von Gott sehr stark gebraucht. Und das, was er kommunizieren wollte, ist ja in einem Punkt auch nicht ganz falsch, dass wir alle grundsätzlich bereit sein sollen, von unserem Glauben Zeugnis abzulegen. Wenn uns einer fragt, seid bereit, Rechenschaft abzulegen über die Hoffnung, die in euch ist. Klar. Aber das heißt nicht automatisch, Evangelist zu sein. Das sind noch zwei Paar Schuhe. Das ist so der allgemeine Auftrag, den jeder hat. Ja. So wie es einen allgemeinen Auftrag gibt, zu glauben, und trotzdem gibt es eine Gabe des Glaubens. Wie es einen allgemeinen Auftrag gibt, zu beten, stark zu beten, und trotzdem scheint es bei manchen auch eine Gabe des Gebetes zu geben. Es einen allgemeinen Auftrag gibt, mit Kranken zu beten, ja. Und dann redet Paulus trotzdem von Gaben der Heilungen, was immer das genau heißt und wie auch immer. Das ist nicht unser Thema heute. Aber es gibt spezifische Gaben, die hat nicht jeder. Und Paulus sagt, das wäre tragisch, wenn der ganze Leib, wenn das alles nur eine Gabe wäre, wenn es nur Evangelisten gäbe, wenn die ganze Gemeinde nur aus Evangelisten bestünde. Ich glaube, es wäre vergleichsweise chaotisch, in mancher Hinsicht. Da wäre keiner, der irgendwas sortiert, der nichts organisiert. Naja, manchmal habe ich den Eindruck, auch die Lehre käme wahrscheinlich irgendwann etwas zu kurz, weil ich sage jetzt mal etwas karikierend gesprochen, da haben wir dann viel geistliche Gesetze und that's it. Und darüber hinaus geht es nicht. Keine Sorge, also Uli Parzani zum Beispiel, ich schätze ihn sehr, ein Evangelist vor dem Herrn, bei ihm kommen mehr als 4 geistliche Gesetze, keine Sorge. Es gibt die gibt anderes, ja. Aber so jetzt mal auch pointiert und zugespitzt formuliert. Das ist das, was Paulus hier sagt. Was er anspricht als Missverständnis. Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn der ganze Leib Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nein, wir brauchen die verschiedenen Gaben. Wenn alles eins wäre, es wäre nicht wirklich hilfreich. Nein, das wäre ein Missverständnis. Das wäre eine Art, letztlich von Hochmut, wer das so denkt. Und auch hier müssen wir wieder sagen, sind alle Apostel, sind alle Propheten, sind alle Lehrer? Nein, sind sie nicht. Wieder eigentlich eine Anklage gegen Gott. Du hast das nicht richtig verteilt. Wären nur alle so wie ich, wäre viel besser. Nee, wäre es nicht. Drittes Missverständnis, Vers 21. Das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht. Oder auch das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Das wäre dann das Modell, och, ich bin mir genug, ich brauche die anderen nicht. So eine Art, ich und der Herr und ich, was dann so zu so einem Einzelchristentum führt. Ach, gibt ja Podcasts. Kann mir eine schöne Predigt irgendwie auf YouTube, was weiß ich, Spotify, keine Ahnung, irgendwo holen. Ach, ich höre heute mal da rein und da gehe ich morgen mal dort hin. Da fliegt man so wie so ein Schmetterling von Blüte zu Blüte, saugt mal hier Nektar und mal da. Aber eigentlich brauche ich die anderen nicht. Ich habe jeden Tag so meine stille Zeit, meine Gebetszeit, bin glücklich mit meinem Herrn, alles wunderbar. Schwierig. Schwierig. Jesus hat uns nicht zu Einzelchristen berufen. Er hat uns in die Gemeinschaft berufen. Ja, Gemeinde ist manchmal anstrengend. Keine Gemeinde ist perfekt. Aber die Alternative ist nicht, ohne Gemeinde unterwegs zu sein. Wir brauchen einander. Auch dieses Missverständnis hier, ich bin mir selbst genug, meine Gabe, mein Gabenprofil ist genug, um als Christ zu leben, ist eine Form von Hochmut. Wieder sind alle Apostel und alle Lehrer, sind alle dies und das. Nein, sind sie nicht. Wir brauchen einander. Ich bin angewiesen. Und Paulus setzt eigentlich noch einen drauf, dann in Vers 22, vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns die Schwächsten zu sein scheinen, die Nötigsten. Lieber Christ, der du unterwegs bist und sagst, ach, ich bin mit mir eigentlich ganz glücklich und mit dem Herrn und alles super. Den sagt Paulus, gerade die, die du vielleicht als so wenig ansehnlich, als schwach ansiehst, auf die bist du vielleicht am stärksten angewiesen. Und so geht Paulus einen Gedanken weiter und man müsste eigentlich so, man könnte drüber schreiben, ja, dem geringeren Glied, dem Schwächsten, wie immer man es formulieren will, dem gilt die größere Ehre. Die Schwächeren sind besonders nötig. Die weniger Ehrbaren, sagt er, die bekommen besonders viel Ehre. Die Unanständigen, je nach Übersetzung, die kleiden wir mit Wohlanständigkeit. Das sind Begriffe, die gar nicht häufig vorkommen im Neuen Testament. So die Wohlanständigen, haben wir geschaut, das sind so, also Josef von Arimathea wird so bezeichnet zum Beispiel. Das war jemand, der hatte einen Stand in der Gesellschaft, der war wer. Ja, der kam nicht mit zerfetzten Klamotten ums Eck oder irgendwie so. Nee, war in der Gesellschaft wer. So das ist so der Begriff, der in diesem Setting, in diesem Kontext auch verwendet wird. Paulus ist ja hier in einem Bild und sagt, ja natürlich, ja jeder, auch unser Körper, es gibt bestimmte Dinge, die tragen wir nicht im Alltag spazieren auf der Straße. Am Strand ist vielleicht ein bisschen anders, aber so sind wir etwas knapper bekleidet und das hat sich bekanntlich auch kulturell über die Zeiten durchaus geändert. Paulus benutzt dieses Bild und ohne, dass er jetzt 5 Fußnoten dran macht, aber vielleicht haben wir so eine gewisse Idee, was er wohl damit meint. Auch in der Gemeinde haben wir ja Dienste, wo er sagt, naja, das ist jetzt nicht das, womit wir dicke Spendenwerbung machen. Jetzt mal ganz platt Toiletten putzen. Wir haben ein super Team. Das wäre doch was, das packen wir auf die Website und dafür machen wir Werbung. Also hier kannst du richtig toll Toiletten putzen. Würde keiner machen. Ja, wäre eigentlich auch nicht verkehrt, aber ja, nee, macht man. Jeder weiß, muss irgendwie gemacht werden. Uns gibt na, vielleicht mehr Sachen ringsherum natürlich. Oder wir bei uns in der Arche, wir haben jetzt, ich glaube, als relativ jüngsten Arbeitszweig eingeführt, Leute, die Parkplätze einweisen. Ja, schönes Problem auf einer Seite, ja. Hatten das schon mal versucht, dann meldeten sich nicht genug Leute. Aber es war halt einfach irgendwann notwendig, weil wir ringsherum auch Grundstücke haben, die Firmen gehören, Privatleuten gehören und es gibt dann so manchen, der dann denkt, ach, Sonntagvormittag, 3 Stunden, was soll's. Nee, fand nicht jeder Nachbar lustig. Soll dann die Polizei anrücken? Willst du das als Gemeinde? Nee. So, half jetzt alles nichts, irgendwann mussten wir. So, ist jetzt auch kein Arbeitsbereich, den man also dick irgendwo auf die Website schreibt. Oh, wir haben Parkplatzeinweiser. Super. In mancher Hinsicht sind die dringend nötig. Was ist das Ziel dessen, was Paulus hier sagt? Wir ehren die Schwachen in besonderer Weise, weil Gott dem Geringeren größere Ehre gibt, so argumentiert er. Gott sieht den Schwachen, was immer genau Schwachheit dann bedeutet. Nicht der, der lautstark vorne dran ist, der Apostel, der Prophet, der Superlehrer, der Professor. Gott sieht im Besonderen den Geringen, den Schwachen, den Kleinen, gibt ihm größere Ehre. Gott gleicht aus, was wir oft nicht so alltäglich im Blick haben. Wir sind irgendwie so in unserem Setting, in der gefallenen Welt, in der wir leben, ja, sind wir so drauf getrimmt und so geeicht, dass die Leute, die gut reden können, die vorne stehen, die toll aussehen, je nachdem, in welchem Kontext man jetzt sich das betrachtet, die haben die Followerzahlen im Internet, irgendwie Hunderttausende oder was. Ich spare mir das ganz bis anhin. Bin ich auf Instagram, hat mich letzte Woche wieder jemand gesagt, ja, wo bist du auf Instagram? Nee, gesagt, bin ich nicht. Soll ich das auch noch machen? Nee, muss ich nicht, brauche ich nicht. Bin ich dagegen, ist nicht der Punkt, ja. Aber viele definieren sich dann am Ende, wie viele Likes haben sie für irgendwas gekriegt. Was ein Stress. Wenn das alles ist. Gott hat einen anderen Blick. Auf die Schwächeren, auf die, die das nicht können, nicht wollen, wie auch immer. Und Paulus ermutigt uns, dass wir diesen Blick auch in der Gemeinde haben. Begründung, damit nicht Spaltung in der Gemeinde sei, damit wir eins sind, weil es ist doch ein Leib. Damit wir einander dienen, einander füreinander sorgen. Und so geht da ein Gedanken weiter und sagt dann Vers 26, wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder. Wir sind eben eine Gemeinschaft, wir sind eben nicht nur Einzelchristen. Wenn der eine leidet, weil er gehänselt wird, getreten wird, gezopft wird, was auch immer, dann breitet sich das aus, dann leiden alle mit. Und umgekehrt, wenn ein Glied sich freut, freuen sich alle. Da ist irgendwie eine Gegenseitigkeit da. Insofern gabengemäßer Dienst, also wenn ich an dem Platz unterwegs bin, den Gott mich hingestellt hat, dann macht das auch Freude. Also es ist nicht unbedingt eine Tugend, einen Dienst in der Gemeinde anzunehmen, wo ich sage, ah, muss halt auch einer machen. Ja, gibt so Sachen. Also wenn dann einer kommt und sagt, es müssen mal ein paar Stühle gestellt werden, nein, ich habe aber nicht die Gabe des Stühlestellens. Ja, schlechtes Argument, würde ich sagen. Aber in Summe würde ich schon sagen, wenn es um grundsätzliche Dienste in der Gemeinde geht, wenn das gar nicht funktioniert und gar keinen Spaß macht, dann würde ich sagen, dann lohnt sich schon mal die Frage zu stellen, bin ich richtig am richtigen Platz? Es geht nicht, ich rede nicht einem Wohlfühlchristentum das Wort oder irgendwie so und Hedonismus, so Art, nur was Spaß macht, ist gut. Nein, um das geht's nicht. Aber gabengemäßer Dienst bringt voll, ja, ja. Und wer immer nur an Stellen arbeitet, wo er nicht wirklich begabt ist, wird's mühsam. Weißt du, wer schon mal in irgendwelchen Meetings, in Sitzungen war und da sitzt vorne jemand, der die Sitzung leitet und hat offensichtlich keine Gabe der Leitung. Es ist ein ziemlich mühsames Unterfangen. Dann sitzen die, die vielleicht ein etwas stärkeres Leitungspotenzial haben, die sitzen da und rutschen auf ihren Stühlen hin und her und kann der nicht mal endlich und sagt, das geht gar nicht vorwärts. So. Wenn es ganz schlimm ist, springt dann irgendwann einer rein. Habt ihr vielleicht schon mal erlebt? Das gibt es in ganz vielen Bereichen, so Sachen. Dann sage ich, Leute, sowas kann man verhindern. Einfach mit dem arbeiten, an dem dran sein, was Gott gegeben hat. Und nicht versuchen, andere Dinge zu tun. Wenn wir Strich drunter ziehen, können wir sagen, Paulus argumentiert sehr stark dafür, Gabe und Aufgabe sind untrennbar miteinander verbunden. Wirklich eine langfristige Aufgabe, einen langfristigen Dienst sollten wir nicht übernehmen in Bereichen, wo wir offensichtlich nicht begabt sind. Macht keinen Spaß. Wenn ich Auge bin und dauernd hören soll, das funktioniert am Ende nicht. Es ist so simpel, das Bild ist so klar und trotzdem versuchen wir es immer wieder. Also Gabe und Aufgabe gehören untrennbar zusammen. Gabenverteilung durch Gott sollten wir akzeptieren. So wie Gott uns geschaffen hat, wie er uns platziert hat, das sollten wir erstmal grundsätzlich annehmen. Und Paulus sagt, das ist auch gut so, weil jeder ist nötig, jedes Glied am Leibe Christi wird gebraucht. Nicht nur der, der vorne steht und viel sagt, sondern auch der hinten an der Technik ist, unten beim Putzen, draußen am Unkraut häckeln, was auch immer. Jeder hat etwas, keiner hat alles. So könnte man diesen Text auch zusammenfassen. Jeder hat etwas, jeder hat wenigstens eine Gabe, weil jeder Glied am Leib Christi ist. Jeder hat wenigstens ein Talent. Und wie wir es im Matthäus-Text gehört haben, keine gute Idee, das eine Talent zu vergraben, weil man denkt, ach Mensch, das ist eh so klein und der andere hat zwei, der hat fünf, der nächste hat vielleicht zehn. Riesig begabt. Gott wird dich, wenn du ein Talent hast, nicht nach zehn fragen, nicht nach zehn Rechenschaft ablegen lassen. Er fragt genau nach einem. Gott ist nicht so ungerecht und unfair, wie es diesem Menschen im Gleichnis erschien. Er fragt dich genau nach dem, was er dir gegeben hat. Was das konkret heißt, kann sehr unterschiedlich sein. Dafür kenne ich euch nicht, kenne ich euch als Gemeinde zu wenig. Und ich sage, das ist up to you, das ist euer Job. Fragt euren Pastor, Hauskreisleiter, wen auch immer ihr in der Gemeinde habt. Nehmt vielleicht mal Gelegenheit wahr, neu über diesem Thema nachzudenken. Was könnte das für mich heißen? Ich habe vor etlichen Jahren mal im Willow-Krieg-Kontext ein Arbeitsmaterial, das hieß auf Deutsch Dienst, immer mit Punkten dazwischen. Vielleicht hat es der ein oder andere mal gesehen. Also D. I. und so weiter. Dienst. Dienen im Einklang mit Neigungen, Stärken und Talenten. Also wo das Thema ein bisschen breiter aufgemacht wurde, was ich glaube, was grundsätzlich berechtigt ist. Es geht nicht nur um Geistesgaben im engeren Sinn, das ist hier der unmittelbare Kontext, keine Frage. Aber Gott hat uns vielfältig begabt und ausgerüstet. Dazu gehören geistliche Gaben, wie immer da jetzt eure konkrete Sicht ist, das ist eigentlich gar nicht wirklich entscheidend. Aber das, was Paulus hier an diesem Bild ein Leib, viele Glieder aufmacht, das ist eben der große Hinweis, da ist ein Schöpfergott, der ist auch der Erlösergott. Und der sagt nicht nur, oh, jetzt hast du das Ticket in den Himmel und damit ist alles gut, jetzt geht's erst los. Gott hat Gemeinde gestiftet, hat uns zusammengestellt und sagt, guck doch, wo dein Platz ist. Vielleicht ändert sich das auch punktuell mal, also deswegen, man darf so ein Bild auch nicht überstrapazieren. Ja, aber hier haben wir ein paar Highlights, ein paar wichtige Themen, die Paulus uns mit auf den Weg gibt. Gabe und Aufgabe sind untrennbar miteinander verbunden. Wir sollten dankbar sein für das, wie Gott uns geschaffen hat, wo er uns hingestellt hat. Jeder ist nötig an seinem Platz und jeder hat etwas, keiner hat alles. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir für dein heiliges Wort, das du uns gibst. Danke für das, was Paulus damals an die Gemeinde geschrieben hat. Damals in Korinth, wo manches drüber und drunter ging. Nicht zuletzt auch bei dem Thema geistliche Gaben, Herr. Und danke, dass Paulus dann am Ende doch irgendwo den größeren Rahmen, den größeren Horizont aufmacht, der uns genauso heute noch betrifft und der für uns wichtig ist. Danke, dass du jeden von uns gerufen hast in deine Nachfolge, aber dass das eben auch bedeutet, dass wir Glieder sind an deinem Leib und dass du irgendwo uns konkret hingestellt hast, passend platziert hast, weil du uns so geschaffen und gemacht hast und begabt hast und ausgerüstet hast, Herr. Und ich bete für all die lieben Geschwister hier in der Gemeinde, dass auch dieser Text, diese Predigt auch ein neuer Gedankenanstoß sein kann. Wo bin ich eigentlich? Herr, wie hast du mich begabt? Wie hast du mich gemacht? Ich möchte da dienen. Ich möchte dort meinen Teil beitragen, wo du mich hingestellt hast, Herr. Das wird uns eine Freude sein und den anderen wird es helfen. Es wird die Gemeinde auferbauen, den Leib Christi auferbauen. Auch in dieser Stadt, in der wir sind. Jede Gemeinde hat so ihr unterschiedliches Profil, wo sie sich einbringen kann. Und Herr, ich bitte darum, dass wir als Gemeinde Jesu in Hamburg auch das im Blick haben. Wo sind wir unterwegs, konkret vor Ort im Stadtteil, in der Nachbarschaft? Was hast du uns anvertraut, was nur wir hier tun können? weil du uns einen Platz gegeben hast, an dem wir wirken können und wirken sollen. Und so bitten wir dich, Herr, dass wir dieser Verantwortung, dieser großen Verantwortung am Ende auch gerecht werden. Und doch wissen wir, Herr, du hast es verteilt, du hast es gesetzt, du hast es gegeben und das ist gut so. Und Herr, gib uns Weisheit, an dem rechten Platz jeweils zu sehen, was dran ist, wie du uns gemacht hast und wo wir uns zu deiner Ehre und zum Bau deines Reiches einbringen.